Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Belgien ist knapp 2 Monate nach dem Scheitern der Regierung Leterme ein neues Parlament gewählt worden. Die vorgezogene Wahl gilt als richtungsweisend für das Zusammenleben von niederländisch sprechenden Flamen und französisch sprechenden Wallonen. An dem Sprachenstreit und an wirtschaftlichen Problemen war die frühere Regierung zerbrochen. Belgien ist seit 1994 ein Bundesstaat mit 3 Regionen. Flandern und die Wallonie sowie Brüssel Hauptstadt, die als zweisprachig gilt.
Er ist der große Wahlsieger. Und dennoch hat er schon vor der Wahl angekündigt, dass er Belgien nicht regieren will. Bart De Wever hat mit seiner Forderung nach einem weitgehend unabhängigen Flandern bei den Flamen gesiegt. Wir haben die Verantwortung, endlich die nötigen Reformen durchzuführen. Wir müssen nun institutionell und finanziell die Dinge in Ordnung bringen. Wahlen in Belgien sind eine komplizierte Sache. Die beiden großen Volksgruppen, Flamen und Wallonen, wählen jeweils ihre eigenen Kandidaten in das gemeinsame nationale Parlament. Dabei stellt normalerweise die stärkste flämische Partei den Regierungschef, da es mehr Flamen als Wallonen gibt. Und dennoch könnte der wallonische Sozialist Di Rupo der neue Ministerpräsident werden. Schon am Morgen sagte er, das Wichtigste ist es, Leute an einen Tisch zu bekommen, die sich einigen wollen. In den letzten Jahren ist über eine Staatsreform in Belgien eine Dauerregierungskrise entstanden. Der Linke aus der kleineren Wallonie hat weniger Stimmen als der Nationalist aus dem größeren Flandern. So kann er also nur regieren, wenn er den Flamen weitgehende Zugeständnisse bei der Autonomiefrage macht. Die noch regierenden flämischen Christdemokraten jedenfalls werden bei der Regierungsbildung angesichts ihrer herben Verluste keine starke Rolle spielen.
Fast ein Drittel der Flamen hat sich heute für mehr Autonomie entschieden. Aber die große Mehrheit der Belgier ist gegen die Spaltung ihres Landes. Wie man mit diesen beiden Aussagen die Staatskrise lösen soll, das hat der Wähler nicht entschieden.
In der Slowakei ist bereits gestern gewählt worden. Hier zeichnet sich ein Regierungswechsel ab. Zwar wurden die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Fico erneut stärkste Kraft. Sein bisheriges Bündnis verlor aber die Mehrheit, weil einer der Partner nicht wieder in das Parlament einzog. Damit hat das oppositionelle Mitte-Rechts-Bündnis die meisten Sitze und könnte die Regierung stellen.
Er ist von 0 auf 12% durchgestartet. Auf Anhieb schaffte es Richard Sulik mit seiner Partei ins Parlament. Sulik ist der Vater der slowakischen Steuerreform, der Flat Tax. Der einheitliche Steuersatz von 19% wird von der Wirtschaft im Land als Erfolg gefeiert und nun feiert Sulik auch politisch einen ersten Erfolg. Er wird vermutlich Regierungsverantwortung in einem Mitte-Rechts-Bündnis übernehmen.
Also zuerst einmal sollte das Wort Verantwortung eine viel größere Bedeutung bekommen. Wir dürfen nicht immer auf immer größere Defizite produzieren, immer mehr auf Pump leben. Das ist einfach schlecht. Man sieht das in Griechenland.
Premier Fico ist Gewinner und Verlierer zugleich. Er holte die meisten Stimmen und doch hat er sein Amt vermutlich verloren. Ihm fehlen die Koalitionspartner. Ex-Ministerpräsident Mecia und Rechtspopulist Slotter haben herbe Verluste zu beklagen. So muss auch Fico wohl in die Opposition. Dieses zusammengeschusterte Bündnis, was jetzt die Regierung stellen will, hat doch keine Chance. Wir werden, wenn es zu dieser Regierung kommt, eine so harte Opposition sein, dass ich ihnen nicht mehr als ein Jahr gebe. Iveta Radičová könnte zur neuen Ministerpräsidentin gewählt werden. Die Sondierungsgespräche für eine neue Regierung begannen bereits. Radičová stimmte ihre Landsleute auf einen harten Sparkurs ein. Dabei müssen, so klagen die Wahlverlierer, Rentner in der Slowakei mit 350 Euro im Monat auskommen. Doch die Preise hier sind vergleichbar mit denen in Deutschland. Es sei keine Niederlage für eine Partei, meinen die Unterlegenen, sondern eine Niederlage für das Land.
Im Koalitionsstreit kommen jetzt mahnende Worte von Bundeskanzlerin Merkel. Sie forderte Union und FDP auf, den Menschen in einer schwierigen Zeit Verlässlichkeit zu bieten. Nur so könne Vertrauen gewonnen werden. Außerdem forderte Merkel in der Bild am Sonntag einen anderen Umgangston. Hier müsse die Koalition so wörtlich abrüsten. In der vorigen Woche waren Worte wie Wildsau und Gurkentruppe gefallen. Kritik äußerte Bundeskanzlerin Merkel in dem Interview auch an der SPD in Nordrhein-Westfalen. Die Absage an Koalitionsverhandlungen mit der CDU sei unverantwortlich. Die Sozialdemokraten sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Der SPD-Vorstand in NRW hatte sowohl Gespräche mit der Union als auch eine Minderheitsregierung mit den Grünen abgelehnt. Der Generalsekretär der Arabischen Liga Musa hat Israel aufgefordert, die Blockade des Gazastreifens zu beenden. Er sagte in Gaza, mit seinem Besuch wolle er seine Solidarität mit dem palästinensischen Volk ausdrücken. Israel hat das Gebiet vor 3 Jahren abgeriegelt. Unterdessen kündigte der israelische Ministerpräsident Netanyahu an, den Militäreinsatz gegen die sogenannte Gaza-Solidaritätsflotte vor knapp 2 Wochen untersuchen zu lassen.
Bei der heutigen Kabinettssitzung verkündete Ministerpräsident Netanyahu, dass die geplante Untersuchungskommission von einem ehemaligen Richter geleitet werden soll. Damit werde sie größere Glaubwürdigkeit erhalten. Auch zur Blockadepolitik äußerte sich Netanyahu. Unsere Politik ist klar, wir werden keine Waffen und Munition nach Gaza lassen, aber natürlich humanitäre Hilfsgüter. Zur gleichen Zeit besuchte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Moussa, zum ersten Mal den Gazastreifen seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas vor 3 Jahren. Die Liga will die internationale Stimmung gegen Israel nutzen, nur wie wurde nicht erklärt. Diese Blockade muss ein Ende haben, diesbezüglich ist die Entscheidung der Arabischen Liga klar. Wichtigster Besuchspunkt war das Treffen mit Ministerpräsident Ismail Haniyeh. Da die Arabische Liga die Machtansprüche der islamistischen Hamas nicht anerkennt, fand das Treffen nicht in Haniyehs Amtssitz, sondern bei ihm daheim statt. Nach dem Treffen erklärte Moussa lediglich: Wir sprachen über die Blockade und die Versöhnung aller palästinensischen Fraktionen. Ob der heutige Tag eine neue Politik der Arabischen Liga gegenüber Israel und der Hamas einleitet, ist noch unklar. Aber
der Besuch von Amr Moussa hier in Gaza könnte Israel weiter unter Druck bringen, seine Blockadepolitik gegen Gaza aufzugeben oder zumindest zu lockern. Mit seiner Militäraktion vor 2 Wochen gegen den Schiffskonvoi hat Israel die Welt geradezu herausgefordert, wieder auf Gaza zu blicken. Genau das aber wollte Israel eigentlich verhindern.
Bei einem Anschlag auf einen Bundeswehrkonvoi in Nordafghanistan sind 2 deutsche Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Bundeswehrangaben wurde ihr gepanzertes Fahrzeug westlich der Stadt Kunduz getroffen, als ein am Straßenrand versteckter Sprengsatz explodierte. Die radikal-islamischen Taliban erklärten, sie hätten die Tat verübt. Die Unruhen im Süden von Kirgisistan dauern an. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf etwa 100 gestiegen. In der Zentralasiatischen Republik liefern sich Kirgisen und Angehörige der usbekischstämmigen Minderheit Straßenschlachten. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht, die meisten versuchen, aus der Stadt Osch nach Usbekistan zu gelangen.
Jugendliche legen Feuer und ziehen plündernd durch die Straßen. Soldaten versuchen, die Situation zu beruhigen. Mehr als 1000 Menschen wurden bisher bei den Zusammenstößen verletzt. Russland hat mittlerweile hunderte zusätzliche Soldaten zum Schutz seines Militärstützpunktes in das Land entsandt. Die Übergangsregierung behauptet, der Konflikt sei von den Anhängern des im April gestürzten Präsidenten Bakijew geschürt.
Die Deutsche Post arbeitet offenbar an einem großen Sparprogramm für ihre Briefsparte. Die Wirtschaftswoche berichtet unter Berufung auf Konzernkreise, das Unternehmen wolle im kommenden Jahr 1 Milliarde Euro einsparen. Geplant sei unter anderem, die restlichen Postfilialen zu verkaufen. Die Post wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.
Die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA ist heute in Berlin zu Ende gegangen. Das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380, startete am Mittag zu einem Demonstrationsflug. Mit mehr als 1000 Ausstellern verzeichnete die Messe die stärkste Beteiligung in ihrer 100-jährigen Geschichte.
Am 3. Tag der Fußball-WM steigt in Deutschland die Spannung vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das Team tritt in rund 20 Minuten gegen Australien an.
Deutschland schießt ein Tor! Schießt ein Tor!
Stimmgewaltig bereitet sich die Heimat auf das Spiel vor. In Gelsenkirchen, wo sonst Schalke 04 kickt, wollen heute tausende Fans Tore der deutschen Mannschaft sehen. Für das Fußballgemeinschaftsgefühl sind sie auch bereit, Eintritt zu zahlen. Der WM-Stimmungspegel steigt.
WM ist jetzt diesmal in Afrika, es ist nicht mehr Deutschland, Aber ich denke mal, das wird noch. Je weiter Deutschland kommt, umso besser wird's.
Die WM-Stimmung ist richtig gut. Wir freuen uns jetzt richtig doll aufs Spiel und wir sind natürlich sicher, dass Deutschland gewinnen wird, auf jeden Fall.
Ja, heute ist das Highlight, das erste Highlight. Die ersten Tage hat man die Spiele noch geschaut, aber heute sind wir dran und heute wird ein wunderbarer Tag.
Schwarz-Rot-Gold erobert langsam aber sicher wieder den Alltag. Auch in Köln Vorfreude unter freiem Himmel. Erinnerungen werden wach an das Sommermärchen 2006. Jetzt fehlt den Fans nur noch ein Sieg der deutschen Mannschaft.
Ja, ich erwarte einen sehr souveränen Sieg der Deutschen. Rechne mit einem 2:0. Und hoffe, dass die Australier uns nicht negativ überraschen werden.
Die großen Mannschaften haben sich bis jetzt noch nicht bewiesen. Und insofern denke ich einfach, Deutschland hat jetzt eine Pflicht zu erfüllen, einfach zu zeigen, dass sie es besser machen als die anderen.
Einfach Sieg, 3:0.
Ob im Stadion, auf Schalke oder vor dem Fernseher, die Unterstützung zu Hause in Deutschland stimmt gut 20 Minuten vor dem Anstoß. Die Fans haben sich eingestimmt auf eine Fußballparty.
Am Nachmittag unterlag in Gruppe C Algerien Slowenien 0:1. Anschließend musste sich in der ersten Begegnung der deutschen Gruppe Serbien Ghana 0:1 geschlagen geben. McLaren-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Kanada gewonnen, vor seinem Teamkollegen Jenson Button. Hamilton übernimmt damit die Führung in der Formel-1-WM. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 14. Juni.
Ein Balkantief bringt dem Osten und Südosten Deutschlands heute noch teilweise ergiebigen Dauerregen. Ein Tief über Frankreich sorgt morgen zusammen mit feuchter Luft für Schauer und Gewitter im Westen und Süden. Am freundlichsten bleibt es im Norden unter Hochdruckeinfluss. Von den Alpen bis zur Lausitz fällt heute Nacht zum Teil kräftiger Regen. Anfangs sind auch Gewitter dabei, sonst teils wolkig, teils klar. Im Nordwesten stellenweise etwas Regen. Morgen erstmal eine Mischung aus Sonne und Wolken. Auch der Regen im Osten zieht ab. Südlich des Mains sowie westlich des Rheins hier unter Schauer, die kräftig ab den Nachmittagsstunden auch gewitterig sein können. Ansonsten bleibt es weitgehend trocken und zum Teil freundlich. Der Wind bläst schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. In Schauer und Gewitternähe frischt er teilweise kräftig auf. In Hamburg heute Nacht kühle 5, in Passau bis 14 Grad. Morgen 15 Grad an der Küste bis 25 am Oberrhein. Im Norden bleibt es in den nächsten Tagen bei der meist trockenen und freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken. Richtung Süden fällt weiterhin gebietsweise Regen, der zum Teil kräftig und gewitterig sein kann.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.10 Uhr mit Susanne Holst. Darin Ende des Wartens, deutsches Auftaktspiel bei der WM und auf der Flucht, zehntausende Usbeken versuchen, der Gewalt in Kirgisistan zu entkommen.